Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Bierwirth und für alle, die Andreas Bierwirth nicht kennen, darf ich ihn einmal ein bisschen näher vorstellen. Andreas Bierwirth ist seit September 2012 Vorsitzender der Geschäftsführung von Magenta. Andreas Bierwirth ist Mitglied des Aufsichtsrates der Schwestergesellschaft Telekom Deutschland und war davor von 2015 bis 2016 auch Aufsichtsratsvorsitzender von T-Mobile in Polen. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte im Institut für Marketing. Als stellvertretender Geschäftsführer der Eurowings entwickelte er ab 2002 die Neupositionierung und das Rebranding der Lufthansa-Tochter Germanwings, die er ab 2004 auch leitete. Nach 2 Jahren als Vice President Marketing der deutschen Lufthansa wurde er 2008 zum Chief Commercial Officer der Austrian Airlines und von 2009 bis 2012 auch noch deren Finanzvorstand. Bierwirth ist ausgebildeter Berufspilot und Non-Executive Board Member von EasyJet sowie Aufsichtsratsvorsitzender der börsennotierte Restaurant Catering Do & Co. in Wien. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke sehr, herzlichen Dank für die Einladung.
Andreas, sag einmal, von Fliegen zur Telekommunikation, was war das eigentlich für ein Umstieg für dich? Weil wenn du ausgebildeter Pilot bist, gehe ich einmal davon aus, das ist auch deine private Leidenschaft und dann bist du doch von einer privaten Leidenschaft, nehme ich jetzt einmal an, in eine andere Branche gewechselt. Wie war dieser Wechsel?
Ja, das ist richtig und falsch, weil zum Thema Leidenschaft, ich war zu der Zeit, als ich Airlines gemanagt habe, bin ich nur noch sehr selten geflogen, weil tatsächlich konnte ich am Wochenende keine Flugzeuge mehr sehen. Und mit dem Einstieg bei Magenta hat sich die Leidenschaft als solche wiederentdeckt und ich nutze die Zeit wirklich, um dann am Wochenende auch wieder mehr fliegen zu gehen. Also die Leidenschaft ist nicht weg, sondern sie ist eher bei Magenta gekommen. Und es gibt wahnsinnig viele Parallelen zwischen beiden Industrien, sodass, wenn man demütig genug an das Geschäftsmodell geht, zu sagen, ich lerne, dann ist es relativ einfach, das Geschäftsmodell Telekommunikation als Airliner auch zu erlernen.
Bleiben wir jetzt aber trotzdem einmal bei der Telekommunikation. 1996, das Vorgängerunternehmen hieß Max Mobil und damals hat man am Handy telefoniert. Wir haben vielleicht noch Tetris gespielt oder so etwas und vielleicht ein bisschen später noch das eine oder andere SMS versendet. Wie würdest du heute euer Hauptbusiness beschreiben?
Also das Hauptbusiness von uns ist ganz klar, Daten zu transportieren, WLAN-Verbindungen zu verkaufen und die Techniken, die man dahinter nutzt, ob das mobile Kommunikationstechniken sind, feste Kommunikationstechniken, das ist tatsächlich etwas, was dann unsere sozusagen Ingenieurskunst ist, das Beste auszusuchen. Aber Breitbandanbindungen anzubieten, ist eigentlich das Kerngeschäft und nach vorne sogar noch deutlich mehr.
Jetzt reden wir gerade, oder die Politik redet darüber, über das Thema 2G, 3G, aber in der Mobilkommunikation ist man jetzt angelangt bei 5G und wird vielleicht irgendwann einmal, ich weiß nicht, was das Nachfolgemodell sein wird, 6G oder was sein. Exakt. Aber beschreib doch einmal, oder sag einmal, was haben die Leute eigentlich von dem Sprung von 4G auf 5G oder wie wird 6G aussehen?
Ja, man kann sich das sehr leicht vorstellen, wie das Straßensystem, welches auch die ASFINAG zur Verfügung stellt. Am Anfang gab es quasi Feldwege. Das war 2G. Dann wurden Landstraßen entwickelt. Das war 3G. Dann kamen die berühmten Bundesstraßen, die S1 und andere. Das war 4G. Und jetzt bauen wir gerade 8-spurige Autobahnen und noch mehr. Das ist dann 5G. Das heißt, in Wirklichkeit wird die Straße immer größer, was aber auch notwendig ist, weil der Verkehr immer größer wird. Und der Verkehr sind halt die gewaltigen Datenmengen. Und wenn man sich das wieder sozusagen auseinanderbaut, ist es nichts anderes als die Menge bewegter Bilder. Weil wenn Sie heutzutage quasi eine E-Mail verschicken, das braucht ja keine Datenmengen. Aber das Runterladen eines YouTube-Films, das Videotelefonieren, Facebook-Funktionen, wo bewegtes Bild eine Rolle spielt, all das sind die Funktionen, die großen Datenmengen bei uns produzieren.
Jetzt ist klarerweise in Ihren Handy eine SIM-Card drinnen und in vielen Tablets auch noch. Aber wo sind SIM-Cards drinnen versteckt, wo wir es jetzt kaum einmal vermuten? Ich als Beispiel jetzt, ich habe kürzlich ein Interview geführt mit Tractive, nicht den Gründer von Tractive. Dabei geht es um das Tracking von Haustieren, von Hunden und Katzen. Und klarerweise ist da im Halsband auch eine SIM-Karte drinnen. Ich weiß nicht von euch oder vom Mitbewerb. Aber wo steckt denn überall eine SIM-Karte drinnen, wo man es gar nicht vermutet?
Ja, ich wollte gerade sagen, in dem Fall steckt tatsächlich eine SIM-Karte von Magenta in den Tractive-Halsbändern drin und wir sorgen dann dafür, dass die Daten auch transportiert werden. Aber heutzutage in fast jedem Auto, was gebaut wird, das ist das prominenteste Beispiel, weil ein Auto Unmengen an Daten permanent quasi produziert, die an den Hersteller zurückgesendet werden, um quasi das Fahrzeug weiter zu optimieren. Gar nicht so sehr, dass man einen Kartenupload hat oder andere Dinge, sondern wirklich, das Fahrzeug spricht mit der Mutter, dem Hersteller, zur Verbesserung des Fahrzeugs selbst. Und auch zum Teil für Predictive Maintenance, dass das Auto plötzlich sagt, hallo, mein Motor könnte morgen unrund laufen, fahr sicherheitshalber schon mal vorher zur Werkstatt. Das ist das eine Thema, aber auch man kann an Kühlschränke denken, Hausgeräte. Es gibt ja Motorsägen, die genommen werden. Gegenstände jetzt auf Baustellen, die gefahren werden. In Krankenhäusern Geräte. Es gibt fast nichts, was nicht mehr getrackt wird, was quasi über Geolocation gefunden werden kann. Und anhand dessen, dass man weiß, wo ist es und was macht das Gerät gerade, eine Datenmengen produziert, die für Lösungen genutzt werden. Anderes Beispiel, der Aufzug. Früher mussten Menschen kommen, um den Aufzug zu warten. Heute meldet sich der Aufzug von selbst, dass das Seil vielleicht abgescheuert ist und dass besser mal jemand kommen sollte. Die Modelle werden umgekehrt, dass sozusagen die Wartung immer dann kommt, bevor es kaputt ist. Weil wenn es kaputt ist, ist es eh schon zu spät. Und das nennt man Predictive Maintenance. Auch eine Anwendung, die sehr häufig stattfindet.
Wie viele Kunden habt ihr im Moment aktuell so in etwa?
Also wir haben bei uns circa im Mobilfunkbereich etwas mehr als ein Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher sind Kunde bei uns. Das ist quasi eine gesunde Nummer zwei. Und wir sind gleichzeitig Marktführer im Bereich des Fernsehens und wir sind Marktführer im Bereich des sogenannten High-Speed-Internets. Das heißt WLAN-Verbindungen mit einem Download von mehr als 100 Mbit pro Sekunde. Da ist Magenta in Österreich ganz klar, kann man sagen, die Nummer eins mit weitem Abstand.
Marktführer deshalb, weil ihr vor einiger Zeit UPC übernommen habt, oder?
Exakt, genau deshalb, weil tatsächlich jetzt von außen nicht so prominent sichtbar wie bei 2G, 3G bis 5G, die Entwicklung im Mobilfunk, hat es auch im Kabelbereich gleiche Entwicklungen stattgefunden und plötzlich wurde das Kabel vom üblichen Kabelfernsehanbieter zu einem Internetkabel und heutzutage können Sie darüber Downloadbandbreiten von 1 Gigabit bestellen mit einigen 100 Uploads und wir arbeiten jetzt schon an Technologien, um auch diese Menge nochmal zu vervielfachen. Also man kann sagen, für unsere Kunden ist das Netz nicht mehr der Engpass, sondern in Wirklichkeit der Router, weil wir die Leistung des Routers übersteigen und damit quasi die Kapazitätsengpässe gar nicht mehr beim Infrastrukturausrüstanbieter wie uns liegen.
Also Kabel bleibt in Zukunft auch wichtig jetzt einmal. Oder war es nicht früher mal so, dass man versucht hat, die Leute vom Kabel wegzubringen zum Mobile Router?
Also es gab in Österreich, Österreich ist ein spezielles Land, weil die Festnetzinfrastruktur, Stichwort Glasfaser, in Österreich extrem schwach ausgeprägt ist. Das hat damit zu tun, dass im Prinzip alle Anbieter die meisten Investitionen in den Mobilfunk gelenkt haben. Wir in Österreich mit die besten Mobilfunknetze überhaupt in Europa haben. Und dadurch, dass die Netze so gut waren, im Prinzip so überdimensioniert waren, konnte man eine ganze lange Zeit lang auch mit dem mobilen Internet WLAN-Anbindungen relativ komfortabel zu Hause anbieten. Also Router, Steckereien mit einer LTE-SIM-Karte. Man hatte eine ordentliche Abdeckung von 30, 50 Mbit und konnte relativ viel machen. In Wirklichkeit reicht diese Menge aber überhaupt nicht, um in der Gigabit-Society zurechtzukommen. Und wir haben das erstmals in der Corona-Zeit gesehen, wenn dann zwei Personen im Haushalt Videokonferenzen machen, das Kind Netflix schaut oder Homeschooling macht, dann brechen die mobilen Netze zusammen. Und man braucht Glasfaser. Und wir wissen aus anderen Ländern in Europa, dass wenn Glasfaser einmal ausgerollt ist, dann entscheiden sich in der Regel bis zu 80% aller Haushalte, die an einem Glasfaserkabel liegen, auch für die überlegene Technologie. Sodass das wichtigste Kriterium ist, wie viel Glasfaser hat ein Land. Und wir bei Magenta, wir haben zwar das alte quasi Fernsehnetz, aber wir sind sozusagen von unserem Head Office bildlich gesprochen, fast bis zur Tür der Haushalte mittlerweile mit Glasfaser ausgestattet und nur noch die letzten Meter im Haus sind eigentlich in der klassischen Kabelfernsehtechnologie. Also die Frage ist, wie weit kommt das Glasfaser sozusagen in den Haushalt herein?
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung hin. Wir sind im Podcast von Sync Digital Now. Es geht um den digitalen Geschäftserfolg auch. Doch ihr habt überall noch Stores in allen Einkaufszentren oder vielen Einkaufszentren, in vielen Einkaufsstraßen, in den Bezirkshauptstädten und dergleichen. Diese Stores, bleiben die in Zukunft? Werden die noch wachsen? Werden die zurückgehen? Wie hat sich das Einkaufsverhalten bei euch in den letzten 20 Monaten denn verändert?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil natürlich wir, wie alle anderen Industrien, uns auch digitalisieren müssen und auch dabei sind zu digitalisieren. Und Themen wie zum Beispiel eine Prepaid-Karte, dafür kommt kaum noch jemand in den Shop. Sondern was gemacht wird, ist, dass man sich Endgeräte anschaut, das neueste iPhone gerne in der Hand halten will. Das sind Investitionen deutlich über 1.000 Euro für Endgeräte mittlerweile. Und deshalb hat der Kunde ein Bedürfnis, das mal zu sehen, erklärt zu bekommen, gezeigt zu bekommen. Und auf der WLAN-Seite ist es noch komplexer geworden. Unsere Mitarbeiter müssen jetzt fast wie Ärzte in der Lage sein, einen Anamnesebogen zu machen für unseren Kunden, um festzustellen, welche Art von WLAN braucht er eigentlich. Ist es ein mobiles WLAN? Ist es ein festes WLAN? Welche Art von festem WLAN ist denn ausgerollt? Welche Antennen stehen drumherum? Wie sieht denn die Wohnung aus des Kunden? Sind das viele Zimmer? Braucht man Mesh-Router? Wie kann man das verbinden, damit am Ende des Tages der Kunde sorgenfrei in jedem Zimmer seiner Wohnung eine super Internetverbindung hat? Und das ist Beratung. Das ist fast, ich will nicht sagen Innenarchitektur, aber das geht in eine ingenieurmäßige Beratung rein, die wir in den Shops auch geben müssen. Also man kann sagen, die Shops werden qualifizierter, weil die Produkte komplexer geworden sind und auch die Nachfrage komplexer geworden ist. Das kann man online alleine gar nicht so simpel machen.
Kommt heutzutage der Kunde schon wesentlich informierter in den Shop, als wie es vor 10 Jahren war?
Absolut. Also die Vorinformation natürlich über die digitalen Kanäle hat zugenommen. Der Kunde ist informierter und deshalb müssen unsere Mitarbeiter auch nochmal informierter sein, weil es nicht mehr reicht heutzutage mit einem relativen Basiswissen den Kunden zu beeindrucken. Also man muss wirklich das, was wir machen, also die WLAN-Verbindung zu Hause oder das Endgerät, das iPhone, das Samsung-Gerät, das Huawei-Gerät wirklich in der Tiefe kennen, damit wir in der Beratungsleistung überzeugen können.
Also kann man davon ausgehen, dass es in 5 oder in 10 Jahren die Magenta-Shops noch geben wird?
Ja, absolut. Ich gehe auch davon aus, dass Magenta Callcenter geben wird. Wobei auch gerade hier im Callcenter wir sehr, sehr viele Anrufe haben, wo wir natürlich denken, hui, das kann man auch online machen. Da sind wir noch als Unternehmen noch nicht digital genug. Die Rechnung ist noch nicht so leicht verständlich. Die Produkte sind noch zu komplex. Und das sind natürlich Ziele, die wir auch haben, sodass sich unsere Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf die Beratung konzentrieren können und nicht mehr Standardanfragen, die im Internet abdeckbar sind, beantworten müssen.
Gehen wir jetzt noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Also 1996, habe ich vorher schon erwähnt, wurde das Unternehmen als Max Mobil gegründet. Es wurde 2000 von T-Mobile übernommen und 2002 auch in T-Mobile umgenannt und 2019 von T-Mobile in Magenta umgenannt. Jetzt bist du doch auch gelernter Marketingfachmann und viele Werbeleute würden doch sagen, da hat man jetzt eine Menge Kapital auch vernichtet, oder? Wenn ich ein Unternehmen alle paar Jahre umbenenne. Wie siehst du das?
Ich sehe das grundsätzlich auch so. Natürlich war ich jetzt verantwortlich, würde ich sagen, dass das letzte Rebranding das Beste war und dort nichts jetzt vernichtet worden ist. Aber in der Tat, ich glaube, dass die Markenentwicklung nicht gerade unser Steckenpferd war. Und du hast nicht genannt, dass wir auch die Marke Telering, die wir auch hatten, dass wir die auch aufgelassen haben. Also es hat eine Menge stattgefunden. Ich glaube nur, dass das Markenkapital mit dem geringsten Wert, das in der Mitte war, nämlich T-Mobile. Weil Maxmobil war eine Marke mit viel Heritage. Wir standen für was, da ist ein Unternehmergeist hinter gewesen und die T-Mobile war mehr oder weniger einfach da. Und wir haben es mit Magenta wieder geschafft, für etwas zu stehen und von der Kraft, das zeigen auch die internen Analysen, mittlerweile sogar hinter Maxmobil zu sein. Also das letzte Rebranding war richtig, aber warum? Das war ja kein Anstrich, der nur passierte, sondern wir haben in der Zeit eine ganze Menge quasi an uns gearbeitet und ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir waren noch vor 8 Jahren das Unternehmen mit dem schlechtesten Mobilfunknetz in Österreich und mit der geringsten Abdeckung. Wir sind heutzutage das Unternehmen, was den relevantesten Netztest, den Branchen-Oscar über Connect 4-mal mittlerweile hintereinander gewonnen hat im Mobilfunk. Und im Festnetz auch 2-mal, weil länger gibt es den Test noch gar nicht. Auch mit Abstand. Das heißt, wir sind Leistungsführer geworden. Wir haben die A1 sozusagen als Hauptmitbewerber hinter uns gelassen. Und gleichzeitig natürlich mit dem UPC-Kauf unser Festnetz hochgerüstet, das Fernsehthema hochgerüstet, sodass wir von einem reinen Anstrich hin zu einer Leistungsführerschaft gekommen sind. An der wollen wir jetzt auch festhalten und weiter investieren. Und wir haben ganz klar die Mission oder die Vision, dass wir der österreichische oder der Anbieter sind, der die Verantwortung für Österreich und für die österreichische digitale Infrastruktur am meisten von allen Anbietern wahrnimmt.
Wenn ich das so richtig gesehen habe, wenn man unterwegs ist in der digitalen Welt, dann kommt einen unter, Hashtag Magenta Work. Kannst du uns diesen Hashtag kurz erklären?
Ja, das war das Thema mobiles Arbeiten. Wir haben natürlich in der Corona-Zeit jetzt nicht nur unsere eigene Firma umgestellt auf digitales Arbeiten, sondern gemerkt, dass die ganzen Homeoffice-Modelle, die Produkte, die du dazu brauchst, tatsächlich ein neues Geschäftsfeld aufgemacht haben. Bis hin sogar, dass unsere Personalabteilung Consultant gemacht hat, Consultantleistung wie man digital arbeitet. Und das war ein schönes Thema, mit dem wir uns gerade im B2B-Bereich hervorragend als ein digitales Kompetenzzentrum des Landes auch positioniert haben.
Jetzt, wenn es darum geht, zu Hause zu arbeiten, und ich habe mir vorhin unterhalten auch mit einem Mitarbeiter von dir, der gesagt hat, es sind doch wieder einige Leute oder viel mehr jetzt im Homeoffice und das wird ja auch in Zukunft so bleiben bei euch. Und wir sitzen jetzt hier in Wien am Rennweg in einem sehr, sehr großen Gebäude. Wie viele Leute sind denn aktuell in Homeoffice bei euch?
Also wie viele es heute sind, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Freitag quasi die gesamte Firma immer im Corona-Lockdown ist. Da ist niemand da, die wenigsten vielleicht eine Handvoll. Dafür sind allerdings Dienstag, Mittwoch sehr viele da. Also man merkt, dass der Mitarbeiter sich ein bisschen on demand die Tage aussucht, wann es Sinn macht, wann die Abstimmungsmeetings sind, die Kreativmeetings und dann kommt er rein. Und wenn man dann wirklich abarbeiten muss, ist er lieber zu Hause und kann ungestört arbeiten. Macht das Thema aus, warum wir tatsächlich in so einem großen Bürogebäude sind. Wie gehen wir damit um? Ist ein anderes Thema, mit dem wir auch jetzt zurechtkommen müssen nach Corona. Bräuchten wir gar nicht mehr, haben wir aber. Was machen wir jetzt mit dem Bürogebäude zum Beispiel? Aber letztendlich, dass das Arbeiten sich verändert hat, digitaler geworden ist und auch digitaler bleibt, das wird so sein. Und gerade jetzt in der vierten Welle merken wir, dass das Umstellen wieder auf Homeoffice, das macht keine Kopfschmerzen, sondern wir müssen nur sagen, ab jetzt alle Meetings wieder digital. Wir müssen nichts investieren. Jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter weiß, was zu tun ist. Das zeigt, wie weit man mittlerweile gekommen ist. Die Firma ist digital, genauso handlungsfähig wie ohne. Das Einzige, was auf der Strecke bleibt, ist die Kultur. Weil natürlich das Thema, auch mal sein Gegenüber wieder zu sehen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter onzuboarden, ihnen unsere Kultur schmackhaft zu machen, da kommt die Virtualität an die Grenzen.
Das heißt, die neue Frage, die sich aufgetan hat, was mache ich mit den Büroflächen, oder?
Absolut. Was mache ich mit den Büroflächen und wie schaffe ich es, Kultur zu bauen, wenn man sich weniger sieht. Das heißt, die Zeit, in der man im Büro ist, muss sich deutlich mehr Qualität bieten. Die Offsites, die wir machen mit den Kolleginnen und Kollegen, müssen deutlich, deutlich intensiver, emotionaler sein, damit du auch den Magenta-Spirit als Unternehmenskultur merkst. Mir ist eines aufgefallen, gerade jetzt bei Führungskräften, die ich selber abgeworben habe zu uns, dass ein Grund, warum ich sie habe abwerben können, derjenige war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Bezug zur Firma haben entwickeln können in den letzten Monaten, in der sie gearbeitet haben. Man konnte sie sozusagen leichter ködern. Und das ist etwas, wo wir echt aufpassen müssen, dass die Firma sozusagen den Spirit erhält, der uns ausgezeichnet hat.
Ist es denn umgekehrt auch passiert, dass Mitarbeiter von euch abgeworben sind, weil sie eben genau aus dem gleichen Grund?
Also ja, auch. Und wir stellen eindeutig fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur kurz bei uns sind, die noch nie wirklich das Arbeitsleben kennengelernt haben, tendenziell leichter wieder weiterziehen, als die, die schon lange bei uns sind. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Die Emotionalität mit der Firma aufzubauen, das ist eine Kunst, die man nicht über Virtualität erzeugen kann.
Gehen wir noch ein bisschen zurück auf die digitale Welt, auf Social Media denn auch. Ich habe gesehen, ihr habt auf Facebook 182.000 Follower. Wenn man da auf Instagram reinschaut, da gibt es drei verschiedene Accounts mitunter. Es gibt ja auch einen Sports-Account, es gibt einen Entertainment-Account, die aber, ich sage mal, mäßig mitunter Follower haben, irgendwo zwischen 1.700 und 3.400. Warum dieser große Unterschied von Facebook zu Instagram eigentlich? Und warum eigentlich drei verschiedene Accounts auf Instagram?
Also ich glaube offen gesagt, dass das zeigt, dass wir als Unternehmen, in dem, wie wir digital kommunizieren, erstmal wir sind auch eine Generation und wir sind auch eine Firma, die von den Ressourcen sich überlegen muss, wo gehen wir fokussiert rein. Und wir haben uns klar entschieden, dass wir derzeit noch den Kanal Facebook und LinkedIn im professionellen Bereich, dass das die Primärkanäle sind. Und Instagram beobachten wir. Wahrscheinlich, es muss nicht sein, dass die drei Varianten die richtige Lösung sind auf Dauer. Aber ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende dessen sind, wo wir in ein paar Jahren sein werden.
Das heißt, Instagram wird beobachtet, ähnlich wahrscheinlich TikTok, oder?
Ähnlich auch. Und das bedeutet natürlich, dass man auf jedem Kanal Kolleginnen und Kollegen haben muss, die das Ganze auch professionell betreuen. Und das ist wieder das Thema, wollen wir da rein investieren? Ist es das, was die Zukunft der Firma glückselig macht oder sind es andere Dinge? Also wir machen das und ich bin persönlich ein großer Freund von LinkedIn. Gerade für den B2B-Bereich hat das hohe Qualität. Ob ein Instagram-Account und ob unsere Marke dort zu sein hat, akut qualitätsfördernd ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon. Und das ist der Punkt, glaube ich, auch auf den Sie hinaus wollen. Dass in den jüngeren Generationen wir gar nicht mehr umherkommen, als in den Kanälen überkritisch groß zu sein. Weil die jüngere Generation im klassischen linearen Fernsehen einfach nicht mehr zu Hause ist.
Jetzt bietet ihr die Datenleitungen an und mobile Daten und das alles, aber ist auch daran gedacht, dass ihr auch den Content anbietet? Ist daran gedacht, dass ihr auch, bleiben wir mal bei Bundesliga-Rechten oder so etwas, Sportrechte kauft und die dann wieder vermarktet und das alles? Oder aber auch andere Sachen? Es gibt ja zum Teil Mitbewerber, die das ja machen oder gemacht haben.
Ja, vor allen Dingen auch gemacht haben. Und ich kenne noch keinen Mitbewerber, der wirklich einen relevanten Geschäftserfolg mit Content in Österreich hatte. Weil es tatsächlich ein, zwei Sachen gibt, die in Österreich wirklich relevant sind. Das Hahnenkammrennen, Skifahren. Aber bei allen anderen, da wird das schon relativ schwach, ein wirkliches Businessmodell draus zu entwickeln. Ich sehe aber auch unsere Rolle als eine andere. Wir sind keine Konkurrenz zu Medienunternehmen. Wir sind Aggregator. Das heißt, was wir wollen, ist die Plattform haben, auf der du gleichzeitig Zugang hast zu allen quasi Streaming-Kanälen, zu allen linearen Kanälen mit Vor- und Zurückspulen und der Kunde eigentlich idealerweise durch eine von uns entwickelte Empfehlungssoftware auch noch eine Guidance bekommt, wo denn Sendungen gerade laufen, die er sich anschauen sollte, abhängig von seinem Empfehlungsverhalten. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance zum Beispiel für Nischenkanäle ist. Weil bis jetzt natürlich, wo schaust du Fernsehen? Die klassischen linearen und die großen non-linearen Kanäle. Aber wenn du ja zufälligerweise ein wahnsinniger Freund von Schach bist und es läuft auf irgendeinem Nischenkanal gerade die Übertragung irgendeines Schachspiels, einer Schachmeisterschaft, würden wir dir empfehlen und sagen, du, dein neuestes Schachturnier ist jetzt auf dem Sender XYZ in der hinterletzten Ecke. Und das Ganze kannst du natürlich mit jedem Thema machen, sodass quasi die eigenen Interessen, die eigenen Neigungen immer mehr ins Fernsehverhalten und in Fernsehempfehlungen kommen und dadurch, glaube ich, eine Riesenchance von Nischenkanälen entstehen wird durch gute Aggregatoren. Und das ist unsere Rolle.
Siehst du denn irgendwo auch die Gefahr, dass beispielsweise diejenigen, die den Content anbieten, auch irgendwann einmal die Daten zum User bringen? Weil wenn ich davon ausgehe, Amazon war oder ist ein Versandhändler, mittlerweile gibt es viele andere Geschäftsfelder, aber mittlerweile macht Amazon ja auch in großen Städten zumindest auch selbst die Logistik. Ist das irgendwie auch denkbar in der mobilen Kommunikation, bei den mobilen Daten, dass es da einen großen Anbieter gibt, der irgendwann einmal sagt, okay, ich will aber gleichzeitig auch direkt die Daten zum Endkonsumenten bringen?
Das ist natürlich denkbar und es gibt immer wieder auch quasi Anbieter, die danach fragen. Die Frage ist, ob wir das anbieten wollen. Das ist einerseits ein Dammbruch, wenn man das tun würde. Und auf der anderen Seite, wenn man es denn tut, wäre es ja auch nur ein Dienst, der das Ganze dann behaupten kann. Wer ist das denn? Also prädestiniert wäre zum Beispiel jetzt jeder Smartphone-Hersteller, dass er sagt, ich verkaufe ein Smartphone und ich biete die Konnektivität gleich mit an. Weil das ja das Kernprodukt ist, das Smartphone überhaupt zu nutzen. Aber bis jetzt muss man sagen, was wird das bedeuten? Es würde auch bedeuten, dass wir wahrscheinlich nicht mehr die Finanzkraft hätten, in unsere Netze zu investieren. Weil wenn das eh quasi kompetitiv ist und dann, ja, dann gibt es halt vielleicht halbgute Netze nur noch in Österreich. Und das will man auch nicht. Und von daher gesehen erwarte ich die Gefahr noch nicht wirklich. Allerdings im IoT-Bereich, quasi sprich, also das kommunizierende Auto, da passiert das schon. Und wir haben durchaus auch Rahmenverträge mit Automobilherstellern, dass wenn du dein Auto kaufst, der Kunde 3 Jahre lang quasi Internet im Auto gratis hat. Das sind natürlich dann Rahmenverträge, wo tatsächlich der Automobilhersteller mit uns einen Vertrag gemacht hat und wir dann sozusagen das standardmäßig mit anbieten.
Aber irgendwo steht da nirgends mehr drauf Magenta Insight oder so etwas. Das heißt, ihr seid von der Marke her da im Grunde genommen wieder weiter weg. Weil früher, vor 20 Jahren, hatten wir Autoradios. Die haben wir noch extra mal gekauft, nicht als Marketing auch. Mhm. Und das gibt es lange nicht mehr. Nicht? Also mir ist nicht mehr bekannt, dass du ein Autoradio kaufst. Marke, ja. Die ist einfach integriert. Wenn eure Dienste integriert sind, verschwindet aber die Marke da dabei, oder?
Ja, teils, teils. Es gibt Automobilhersteller, die machen das. Da bist du dann präsent. Und es gibt andere, die sagen, natürlich machen wir das nicht, weil wir wollen ja shoppen gehen und im Jahr danach sozusagen von uns zu Vodafone oder zu AT&T global gesehen und zu ganz anderen gehen. Das ist natürlich dann ein Thema der Verhandlung und auch ein Thema des Pricings. Aber ja, du hast recht. Wenn man da nicht aufpasst, ist man plötzlich nur noch sozusagen Bitpipe. So heißt es bei uns, und nur noch nüchterner Infrastrukturanbieter.
Eine Frage drängt sich natürlich jetzt auch auf, weil ich gerade heute wieder gehört habe, gewisse Energieanbieter erhöhen ihre Preise um 7,8%, andere um 8% und dergleichen. Viele, aus meiner Sicht fast, meiner laienhaften Sicht, würde ich auch meinen, manche schwimmen vielleicht auf dieser Welle mit, weil es eine Rohstoffknappheit gibt oder dergleichen. Worauf müssen wir uns in der mobilen Kommunikation einstellen? Wohin werden sich da die Preise bewegen?
Also für uns als Unternehmen, ich bin zufrieden, wenn mein Umsatz in etwa sich mit der Größenordnung der Inflation entwickelt. Das heißt, wenn ich mal quasi, wir arbeiten sehr stark an den Kosten für die Profitabilität. Und wenn ich es parallel schaffe, den Umsatz auf quasi Ebene der Inflationsentwicklung zu halten, dann kann man sagen, Ziel erreicht für uns, damit wir weiter in Österreich ausbauen können. Wir träumen jetzt nicht, und das wäre auch jetzt vermessen, bei dem, was wir anbieten, jetzt 10% Umsatzsteigerung zu bekommen, es sei denn, wir kaufen eine andere Firma oder wir gewinnen qualitativ dazu. Aber es ist nicht das Thema Preissteigerung geplant, dass wir jetzt überbordend quasi die Preise erhöhen werden. Ist es aber Zeit, also kann ich eine Preiserhöhung ausschließen? Auch nicht. Weil, so wie du sagst, bei uns explodieren quasi die Fahrleistungskosten. Die Antennenmieten, also Standortmieten, die Strompreise, das haben wir auch. Die Handys werden immer teurer, die Smartphones, durch die Chip-Engpässe, die wir haben. Das heißt, auf uns selber, wir haben gerade eine relativ explodierende Kostenbasis. Und natürlich wird es ein Ziel sein, auch einen kleinen Teil davon auf die Konsumenten umzulegen. Das müssen wir, um die Profitabilität zu halten, um weiter investieren zu können. Wir glauben aber auch, dass das irgendwann im nächsten Jahr sich wieder normalisiert. Wir haben jetzt schon ein verrücktes Jahr, was diese gigantischen Nachholeffekte post-Corona jetzt quasi offenbart, mit einer nicht intakten Lieferkette.
Eine Frage vielleicht noch, was sind so im Moment so die 2, 3 größten Herausforderungen, die gerade am Tisch liegen, bei dir jetzt, was es gilt zu lösen, jetzt auch für die nächsten 2, 3 Jahre oder wo du siehst, das sind Fragen, die muss ich jetzt so die nächsten 2, 3 Jahre beantworten.
Ja, also mein Hauptpunkt ist, dass wir heute in Österreich knapp 40% aller österreichischen Haushalte haben einen Gigabit-Anschluss. Also einen Festnetzanschluss mit einem Gigabit-Download. Zumindest möglich zu kaufen, es läuft am Haus vorbei. Magenta macht in Österreich 32% davon. Das heißt, 3/4 aller österreichischen Highspeed-Internet-Anschlüsse, aller Glasfaser-Anschlüsse kommen von Magenta. Wie kann ich diesen unfassbar gigantischen Startvorteil halten? Wie können wir in Österreich die Anzahl von eben 32% Magenta an Haushalten, die wir abgedeckt haben, auf deutlich über 50% erhöhen. Das heißt, ein zweites Mal UPC bauen neben uns. Wie kann ich das in der jetzigen Zeit machen? Wie kann ich quasi Finanzmittel dafür generieren, Finanzpartner generieren, Businessmodelle dazu entwickeln? Das ist, wenn man so sagen will, mein Hauptpunkt. Denn wir als Unternehmen glauben stark an 5G. Wir glauben aber auch mindestens genauso stark an Glasfaser im Kern. Und deshalb diese Kombination aus Glasfaser und 5G zu bauen und weiterzuentwickeln, das ist sozusagen mein Hauptkopfschmerz, den ich habe.
Braucht es da auch noch etwas von Seiten der Politik oder so etwas, um irgendwelche Rahmenbedingungen da noch zu schaffen? Weil Unternehmer, die am Land sind, sagen immer, wir brauchen besseres Breitband. Also braucht es da irgendwo für den ländlichen Raum noch Förderungen oder so?
Also das kann im ländlichen Bereich helfen, wobei für mich geht die Frage sozusagen am Thema vorbei. Ich bekomme die gleiche Frage auch von der Politik, weil gerade für den ländlichen Bereich brauche ich kein Glasfaser, weil der ländliche Bereich braucht 5G. 5G ist als Technik, als Autobahn eben komplett ausreichend, um Gemeinden im ländlichen Bereich mit einer tollen Internetqualität abzudecken. Also Glasfaser im ländlichen Bereich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss nun mal in den Städten wie Wien, Graz, Linz, in den Speckgürteln, da wo die Häuserblöcke sind, da wo du wirklich Glasfaser brauchst, da müssen wir rein, da müssen wir ausbauen. Und da sind wir längst noch nicht. Das heißt, diese ländliche Diskussion ist wichtig, aber in puncto Glasfaser aus meiner Sicht verfehlt.
Lieber Andreas, herzlichen Dank für die spannenden und interessanten Antworten. Denn auch, was die Preissituation betrifft, werde ich es auf jeden Fall auch beobachten, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Jetzt zum Abschluss des Interviews hätte ich noch 2, 3 persönliche Fragen, wie du denn mit der digitalen Welt umgehst. Was sind denn so deine 3 Lieblings-Apps oder deine 3 häufig genutzten Apps am Handy? Die sind nicht immer die gleichen.
Ja, ich glaube, die 2 wichtigsten, quasi die lebenswichtigsten, sind tatsächlich WhatsApp plus LinkedIn. Auf den beiden Kanälen bewege ich mich. Und dann tatsächlich, da bin ich jetzt mal ganz simpel strukturiert, das ist die Wetter-App.
Mhm. Und WhatsApp würde ich jetzt eher meinen für den privaten Bereich als Kommunikation und LinkedIn für den beruflichen Bereich?
Das kann man so sagen. Ja, wir haben auch noch für den beruflichen Bereich einen weiteren quasi Dienst, über den wir arbeiten innerhalb der Firma, neben quasi WhatsApp. Aber natürlich jetzt der private Bereich hat sich leider Gottes, das ist ja auch ein bisschen quasi die Schande unserer Industrie, dass wir die SMS nicht weiterentwickelt haben, sondern die SMS war irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Und da hat sich natürlich WhatsApp entwickelt. Und privat, WhatsApp kann alle Rahmenbedingungen in puncto Datenschutz über die AGBs abfragen. Es werden alle Kunden sagen, ja, mache ich. Und die wenigsten gehen deshalb weg, inklusive meiner einer.
Das hat man beobachten können. Es gab mal kurz einen großen Aufschrei, nicht? Und manche haben gesagt, ich wechsle zu Signal oder so irgendwo hin. Aber am Ende des Tages haben es die wenigsten gemacht, oder?
Absolut. Man muss eines auch sehen, dass natürlich da eine Verzerrung drin ist, weil WhatsApp verkauft ja im Prinzip die Leistung nicht, sondern WhatsApp verkauft die Leistung. Also der Preis ist ein anderer. Der Preis ist, mach du dich gläsern. zieh du dich aus, sag mir bitte, wer du bist, dann darfst du meinen Service umsonst nutzen. Und ich verkaufe deine Daten an jemanden weiter, der Werbung macht. Das ist ja das Geschäftsmodell von WhatsApp. Und wir haben ein anderes Geschäftsmodell. Bei uns zahlst du wirkliches Geld. Und offenbar zieht der Kunde sich lieber gläsern aus, als dass er bei uns bezahlt. Für quasi den gleichen, den ähnlichen Service. Finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Daten, also bezahlen mit Daten, das Bewusstsein fehlt völlig, ist aber komplett, also quasi naiv wird das ganze Thema genutzt.
Da fällt mir natürlich eine andere Frage ein. Könnte mal ein Anbieter kommen, der genau dieses Modell auch nutzt, der sagt, okay, die Hauptdienstleistung ist gratis, aber du gibst mir dafür deine Daten auch im Bereich von Telekommunikation?
Ich finde das interessant, wenn jeder der Social-Media-Dienste verpflichtet wäre, einen solchen Gratis-Dienst anzubieten und sich zu bepreisen. Weil ich glaube, umgekehrt wird das Bewusstsein größer. Wenn du die Wahl hast zu sagen, ich nehme WhatsApp, as it is, umsonst, oder auf der anderen Seite, ich nehme WhatsApp zum Preis von 55 Euro im Monat und muss dafür zahlen, dann merkt der Kunde erstmal, ups, was passiert denn da gerade? Dann bekommt plötzlich das Gläsernsein ein Preisticket. Und ich glaube, dass das Bewusstsein ändern würde. Ich bin aber nicht naiv, wird nie kommen, wird so bleiben, wie es ist. Und wir müssen halt schauen, dass wir halt mit mühsamen Einverständniserklärungen einen Bruchteil der Daten bekommen, die WhatsApp eh schon hat. Und das ist ja schon kurios. Teilweise gehe ich selber zu den Diensteanbietern, wie gerade genannt, kaufe mir Daten ein, die ich selber habe. Nur bei mir gibt es der Kunde keine Genehmigung. Dabei werden sie bei uns sicherlich sorgsamer aufgehoben als auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sind sie da.
Ganz spannender Aspekt. Wann warst denn du das letzte Mal 3 Tage offline?
3 Tage offline, daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich versuche das stundenweise mal zu sein oder wirklich das Smartphone bewusst mal zur Seite zu legen am Wochenende. Aber eigentlich, das ist ein Teil unserer gesellschaftlichen Entwicklung, gehört das Smartphone ja dazu wie, ich weiß nicht, wie Wasser zum Trinken. Es ist Teil des Seins geworden.
Wo trifft man dich eher an? Beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
Das ist schwierig, weil vermehrt beim Online-Shopping. Ich bin eher einer der, auch privat, wir arbeiten wirklich daran, dass wir eher den Handel versuchen zu stützen, Bücher letztendlich zu kaufen im Handel. Da bin ich jetzt old-fashioned, aber man merkt auch, dass man an Grenzen kommt, weil auch durch die Entwicklung ist der jeweilige Händler zum Teil gar nicht mehr so ausgestattet, hat noch Lieferthemen, sodass ich merke, dass der Grad der Nutzung von Online, von den großen Online-Diensten, also Online-Händlern, eigentlich von Jahr zu Jahr zunimmt.
Eine abschließende Frage noch, wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du eher zu deinem Hausarzt oder machst du Dr. Google?
Ich glaube, ich gehe eher zum Hausarzt schon. Wobei ich meine kleinen Wehwehchen mittlerweile schon gut einzusetzen weiß. Und das ist auch sehr zweischneidig. Man sieht das jetzt gerade in der Corona-Pandemie. Weil egal, viel schlimmer noch, wenn du was Ernstes hast. Man sieht natürlich bei jeder ernsten Diagnose gleich die Diagnose, dass man totgeweiht ist. Und nicht mehr die Chance, sondern tausende von Risiken. Und das ist natürlich dann eher ein großes Risiko, dass man zum Hypochonder wird. Von daher gerade diese Dr. Google und Co. sind Dinge, die ich versuche tendenziell zu meiden.
Lieber Andreas, herzlichen Dank für das Interview. Waren sehr, sehr spannende Antworten dabei. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.